Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Und wie immer begrüße ich auch heute Marc. Einen wunderschönen guten Tag, Marc.
Guten Tag, Marc. Das reimt sich irgendwie. Hallo, Sebastian.
Genau, weil es ist ja nicht Abend, wie wir gelernt haben.
Von daher, du bist ganz wunderschönen schön raffiniert. Abend. Das muss ich jetzt nochmal loswerden. Du bist ganz schön raffiniert. Hast einfach die 61 weggelassen, weil das eine Aussprache ist. Zu einer weiteren Folge. Das ist so schön. Nee, das verraten wir nicht.
Das würde man ja nie erzählen.
Nee, niemals. Nee, Bruder, bin ich bekloppt. Sehr schön. Also, Sebastian, wenn ich hier jetzt so ein paar Daten nenne, ne? Dann kannst du vielleicht erraten, wen wir heute zu Gast haben. Der Mann ist 92 geboren. Ach Gott, das ist ja eigentlich noch eine Küke, ne? Naja, in Wiesbaden ist 1,90 groß. Mehr lese ich davon jetzt nicht vor. Geh aber mal so hin und sage, 36 Spiele in der Saison 18-19 absolviert, ein Tor, eine Vorlage. Darauf 31 Spiele absolviert, zwei Tore für uns gemacht. Darauf die Saison, 29 Spiele, wieder zwei Tore, keine Vorlage. Und dann 28 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Und jetzt aktuell 13 Spiele bisher absolviert, zwei Tore und eine Vorlage. Und jetzt kommst du.
Jetzt komm ich.
Wer ist es?
Ja, Daraja, im ersten Spiel ein wunderschönes Tor gemacht hat. In der Nachspielzeit kann es sich eigentlich nur um Ende handeln. Unsere Nummer 5, Kevin Kraus.
Natürlich, es ist Kevin Kraus, der ist heute zu Gast. Hi Kevin, erstmal natürlich, wie geht's da? Alles gut?
Ach, soweit geht's mir ganz gut. Ich glaube, dass die Stimmung generell im Team super ist. Sind gut in die Rückrunde reingestartet und ja, wie gerade schon erwähnt, es lässt sich momentan gut arbeiten.
Gut in die Runde reingestartet, das stimmt. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Wie zufrieden bist du denn mit dem Start der Rückrunde?
Ja, man wusste ja vor dem Rückrundenstart nicht genau, wo man steht momentan. Durch die lange Pause, ich glaube, das hat man dann auch gerade in der Bundesliga gesehen, dass da manche Mannschaften, wo man es nicht erwartet hätte, nicht so gut performt haben. Und deswegen war das dann auch direkt eine Standortbestimmung gegen natürlich auch eine Hannover-Mannschaft, die ja qualitativ natürlich sehr gut ist. Da freut es uns umso mehr natürlich, dass wir da gut reingestartet sind.
Die haben böse gebissen, ne? Man hat so stellenweise hat man gesehen, oh weh. War ja, schon ein harter Brocken.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die Zweitligasaison verfolgt, ist alles sehr, sehr eng. Da ist jedes Spiel umkämpft. Da kommt es immer auf Kleinigkeiten drauf an. Und ja, momentan machen wir es einfach gut.
Wie fühlt man sich denn? Also ich meine, es gehört ja zum Alltag eines Profis einfach dazu, mit kleinen Fehlerteufeln umzugehen in dem Falle. Wie geht man mit diesem Gegentor um, das da passiert ist? War ja eine Situation, die aus dem Kollektiv raus entstanden ist.
Ja, das war eine Verkettung von kleineren Fehlern, sage ich mal, die natürlich hundertfach in einem Spiel vorkommen. Dass das dann natürlich zum Tor führt, ist natürlich sehr ärgerlich. Als Profi muss man dann natürlich, muss man das so schnell wie möglich abhaken. Ich glaube, ich kann jetzt von mir sprechen, wenn man mal einen Fehler macht, der durchaus möglich ist in einem Spiel, ob es ein Fehlpass ist, ein verlorener Zweikampf oder ob man mal den Gegner im Rücken laufen lässt. Da muss man dann natürlich die Situation direkt abhaken und sein Spiel weiterspielen. Und das lernt man mit der Erfahrung, mit den Spielen, dass man dann seinen Stiefel weiterspielen muss.
Absolut, das macht ja einen auch zum Profi, ne?
Genau, und klar, jeder geht immer anders mit Situationen um. Ich denke aber trotzdem, dass gerade jüngere Spieler sich da noch ein bisschen mehr im Kopf machen als jetzt ältere. Aber das ist natürlich immer von Typ zu Typ unterschiedlich.
Ja, okay, gut. Dann würde mich natürlich noch interessieren, wie ist denn so deine Bilanz zur Hinrunde? Wie würdest du das jetzt so zusammenfassen?
Im Großen und Ganzen eigentlich unglaublich. Ich glaube, dass uns viele Mannschaften oder viele Leute in Deutschland nicht so auf dem Zettel gehabt haben, die uns auch ein bisschen unterschätzt haben. Aber da hat man dann mal gesehen, was man als Mannschaft leisten kann. Wir stehen zusammen, auch wenn wir mal ein paar Rückschläge haben. Stichwort Comebacks. Ich glaube, dass wir immer an uns glauben, dass wir ein Selbstverständnis entwickelt haben, dass wir immer eine Chance haben, um Punkte mitzuspielen, egal gegen welchen Gegner. Und das ist unser größter Faustpfand momentan.
Absolut. So, und jetzt würde ich den Kelch an Sebastian weitergeben. Der hat nämlich auch noch so ein paar Fragen.
Genau. Ja, du kommst ja gerade vom Training und da habe ich natürlich jetzt mal so die Frage, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei euch aus?
Ja, meistens haben wir zwei Tage nach dem Spiel frei, gucken, dass wir uns alle regenerieren. Start der Woche ist natürlich immer ein bisschen intensiver. Da wird dann mehr Wert auf die Fitness gelegt, dass man da auch an seine Leistungsgrenze rankommt. Und wenn es dann zum Spiel geht, dann bereitet man sich natürlich auch auf den nächsten Gegner vor.
Und wie so sieht so ein typischer Tag aus während dem Spiel? Also die Vorbereitung vom Spiel, wenn es mittags ist oder abends, unterscheidet sich das?
Ja, klar. Also ich spreche jetzt mal von mir. Ich gucke, dass ich zeitig, wenn wir jetzt mittags spielen, aufstehen, dass ich eine Kleinigkeit frühstück. Dann gehe ich meistens nochmal duschen, damit ich ja schön wach bin. Und so 3 Stunden vorm Spiel haue ich mir noch eine Portion Nudeln rein. Und dann werde ich mich dann auch schon langsam auf den Weg zum Stadion machen. Und dann bereite ich mich natürlich aufs Spiel drauf vor.
Ist man vor so einem Spiel sehr aufgeregt oder hält sich das in Grenzen?
Ich muss sagen, es hält sich in Grenzen. Also man hat immer so eine gewisse Grundspannung. Jetzt muss ich natürlich zugeben, vom Dresden-Spiel, vom Rückspiel, da war ich schon sehr, sehr aufgeregt, weil man natürlich dann auch so eine Situation hat. Ich noch nie erlebt, dass ja so viel Druck, so viel Ballast da ist. Die ganze Region steht hinter einem. Da hat man dann natürlich schon eine Riesenverantwortung. Aber ich sage jetzt mal, in normalen Spielen, Da gehe ich mit einer gewissen Grundspannung rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da blockiert bin.
Ja, aber da hast du schon ein gutes Stichwort genannt, nämlich die Relegation, weil die meisten Fans waren ja da vorher auch sehr, sehr aufgeregt. Aber wie hast du denn das Spiel so empfunden? Also so die Woche davor und so weiter, da sind ja doch schon ein paar Sachen vorgefallen noch im Vorfeld. Wie bereitet man sich dann in dem speziellen Fall als Spieler auf das Relegationsspiel vor?
Also ich persönlich habe versucht, alles drumherum so ein bisschen zu blenden. Keine Zeitung, wenig Social Media, dass man da sich ein bisschen auf sich konzentrieren kann, weil man natürlich trotzdem mitbekommen hat, was für eine Euphorie, was drumherum um den Verein so los war, auch im privaten Umfeld, Freundin, die Familie der Freundin, eigene Freunde, da war natürlich schon die Anspannung sehr, sehr groß. Aber nichtsdestotrotz hat man sich natürlich riesig auf so ein Spiel gefreut, weil man halt natürlich sowas nicht jedes Jahr erlebt, gerade um Aufstieg. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, kann man drauf verzichten, wenn man direkt aufsteigen würde. Aber es war trotzdem ein wahnsinniges Erlebnis.
Ja, gut. Ich meine, das
ja, aber passiert. Wenn man die Relegation gewonnen hat,
dann ist es
ja,
egal.
Aber wenn man jetzt die Relegation gewonnen hat, dann war es doch, glaube ich, ein unvergessliches Erlebnis.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was die Leute, die mitgereisten Fans in Dresden abgerissen haben oder auch hier in der Stadt, das war schon einzigartig. Ich glaube, das erleben oder können nicht so viele Vereine von sich behaupten, dass man so eine Riesenparty da feiern kann oder was auf dem Stiftsplatz da abging. Das war schon einfach wahnsinnig.
Sebastian holt Luft, ja?
Nee, man sieht auch, wie er sich freut darüber, wenn er darüber spricht. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Du bist ja 2018 auf den Betze gewechselt. Damals nach dem Abstieg vom FCK und die Euphorie rund um den Betze war jetzt nicht unbedingt so riesig zu dem Zeitpunkt. Was hat dich denn da motiviert, zum FCK zu wechseln, wo ja auch quasi eine ganze neue Mannschaft aufgebaut werden musste und sich alles neu finden musste?
Ja, also damals war das dann so, dass mein Vertrag sich nicht in Heidenheim verlängert hatte. Dann stand ich erstmal ohne Verein da. Dann hat sich der Martin Bader und der Michael Fronzek bei mir gemeldet, haben mir das Projekt Kaiserslautern näher gebracht und ich war auch eigentlich vom ersten Tag an überzeugt. Ich meine, ich habe davor auch schon das eine oder andere Mal hier auf dem Betzenberg gespielt, wusste, was hier für eine Stimmung sein kann. Da ich auch aus Wiesbaden komme, gibt es da auch den einen oder anderen Kaiserslautern-Fan. Also für mich war das schon immer so ein Begriff, Lautern. Auch von den früheren Zeiten her wusste ich, was hier passiert ist und war da, wie gesagt, vom ersten Tag an Feuer und Flamme. Und ich bin da natürlich auch damals ja, mit dem Ziel hierher gekommen, ja, den Wiederaufstieg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, was uns ja, bekannterweise leider nicht gelungen ist. Aber für mich war das trotzdem dann mit der Zeit dann auch eine Herzensangelegenheit, dass ich auch gesagt habe, dass ich hier verlängern möchte, meinen Vertrag, weil ich einfach, weil ich mich hier pudelwohl fühle. Ich habe meine Freundin hier, fühle mich sehr wohl in der Stadt, in der Umgebung. Der Verein passt zu mir und für mich war das dann auch gar kein Thema, hier zu bleiben. Ja, dann freut man sich natürlich umso mehr, dass man dann das große Ziel Aufstieg geschafft hat.
Das hast du eigentlich gut eingeleitet, denn wie ist das wohl, wenn man eben zu einem Verein wechselt, wie eben der erste FC Kaiserslautern, und dann weiß, da läuft sie irgendwie gerade gar nicht so doll. Also nicht nur sportlich, sondern damals krachten ja auch hinter den Kulissen ordentlich die Schräubchen. Also das heißt, Betrug kennst du dich ja im Prinzip jetzt aus, ne? Eigentlich ist ja jetzt hier so Klassenerhalt und sowas ist ja eigentlich halb so wild. Naja, aber wie ist das? Wie ist das? Was passiert da in einem, wenn man weiß, oh Mist, der Verein meldet wahrscheinlich Insolvenz an und dann kommt eben so, ja, diese Zeit der, ja, diese Zeit der Ungewissheit.
Ja, das muss ich schon sagen, das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Gerade auch als Spieler, du wusstest nicht, wie es weitergeht, was überhaupt passiert ist. Das war, ja, in so einer Situation ist man nicht gerne. Ich glaube, jeder, der irgendwo arbeitet und nicht weiß, wie es weitergeht mit seinem Arbeitgeber, ist natürlich nicht so einfach. Auch gerade, wo wir dann ja sportlich natürlich auch nicht gerade abgeliefert haben, da spielen dann viele Komponenten natürlich eine Rolle, die man gar nicht alle aufzählen kann. Damals war es dann halt wichtig, dass wir irgendwie den Klassenerhalt geschafft haben, auch wenn es ja ein bisschen holprig war. Aber ich glaube irgendwie, dass das uns als Mannschaft noch enger zusammengeschweißt hat, wenn man einige Negativerlebnisse zusammen durchlebt hat und weiß, wie jemand, den man schon länger kennt oder mit dem man länger zusammenspielt, sich auch in ungewissen Situationen verhält. Das schweißt natürlich ungemein zusammen. Und ich glaube, aus dieser Zeit sind wir gestärkt zurückgekommen. Deswegen finde ich, sollte man auch sehr, sehr viel Demut zeigen, gerade in den jetzigen Zeiten, wo es jetzt sehr gut läuft, wo viel Euphorie ist. Muss man natürlich immer wissen, dass man vor knapp 2 Jahren fast in die vierte Liga abgestiegen ist. Und das sollte man alles ein bisschen mit Demut betrachten.
Demut und ich kann mir vorstellen, dass man das als Profi jetzt auch viel mehr zu schätzen weiß, ne? Das und vielleicht alles so ein Stück weit intensiver erlebt, wie wenn das vielleicht eben nicht damals so in der Situation gewesen wäre.
Auf jeden Fall, ich glaube. Ich meine, auch gerade mit der Corona-Zeit hat man hier auf einem leeren Betze gespielt, hat im leeren Stadion gespielt, auch auswärts. Auch dann, wo Zuschauer zugelassen wurden oder auch davor, wo wir natürlich nicht unsere Leistung gebracht haben, kamen natürlich für Betze-Verhältnisse nicht so viele Zuschauer ins Stadion. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass man jetzt wieder vor einem vollen Haus hier auf dem Betze spielen kann. Dass ja zahlreiche Tausende von Fans auf jedem Auswärtsspiel dabei sind und das macht einen natürlich ungemein stolz.
Da hab ich aber auch noch mal eine Frage, weil wir jetzt gerade über die Zeit so intensiv gesprochen haben. Marco Antwerpen ist ja dann gekommen, und dann ging es ja mit Marco Antwerpen aufwärts. Aber was würdest du sagen, was hat Marco Antwerpen anders gemacht oder was hat sich geändert, dass ihr dann so stark die Rückrunde gespielt habt?
Ich glaube, dass er geschafft hat, dass wir erstmal eine stabilere Defensive geschaffen haben, was natürlich immer der Grundstein ist für eine erfolgreiche Saison oder ein erfolgreiches Spiel. Und ja, er hat schon da an den ein oder anderen Stellschrauben gedreht, was ja natürlich zum Erfolg geführt hat oder beziehungsweise erstmal zum Nichtabstieg geführt hat. Da waren dann natürlich auch mal ein paar Einheiten dabei, die einem als Spieler nicht so gefallen. Aber im Endeffekt hat es uns weitergebracht und ja, wir haben es geschafft.
Ja, sehr cool. Und Margot Antwerpen hatten sie auch als Trainer sehr, sehr gut durch die Derbys gebracht, vor allen Dingen gerade gleich im ersten Spiel bei Waldhof gewonnen und so weiter. Aber wie fühlt man oder wie durchlebt man als Spieler denn so als Derby? Also ich kenne es ja nur als Fan, wie das ist, aber als Spieler kann ich mir das echt wenig vorstellen.
Sehr intensiv. Ich glaube, man merkt schon am Anfang der Woche, dass es da schon knistert. Spätestens, wenn man mit dem Bus zum Stadion fährt, wenn man die ganzen Leute zum Stadion hochgehen sieht, gerade bei unseren Heimspielen, da kriegt man Gänsehaut. Und ich glaube, da spreche ich jetzt mal für die ganze Mannschaft, die weiß, was Derbys hier bedeuten. Da braucht man auch keine große Motivationsansprache. Man brennt richtig drauf, ja, ob es jetzt Saarbrücken, Karlsruhe, Mannheim ist, aus dem Stadion wegzuhauen. Und da braucht man nicht viel Motivation. Da weiß man, worum es geht. Da will man einfach alles reinhauen. Und wir wissen auch immer, gerade wenn wir mal ein Gegentor oder sowas bekommen haben, dass die Fans uns da extrem unterstützt haben. Und da wussten wir natürlich, wenn wir alles raushauen, sind wir qualitativ so gut, dass wir den Gegner schlagen.
Und wie bitter ist es dann, ausgerechnet im Derby eine rote Karte zu bekommen?
Ja, sehr bitter. Da habe ich mich auch sehr, sehr drüber geärgert. Für mich damals im Spiel war es ein bisschen überzogen durch die Linie vom Schiedsrichter. Wenn man natürlich die Szene einzeln betrachtet, sage ich dann auch im Nachhinein, kann man rot geben. Aber mir tat es natürlich am meisten leid für die Jungs, weil man sich dann so ein bisschen so fühlt, als wenn man sie in den Stich lässt. Aber deswegen war ich auch umso stolzer, dass sie das noch umgebogen haben und dann wir vom Sie als Sieger vom Platz gegangen sind.
Ja, also mich hat das natürlich auch sehr gefreut, vor allen Dingen, weil ich ja hier aus der Nähe von Saarbrücken komme. Also alles gut, alles top. Ja.
Ah, da hattest du das schwer, Sebastian, in der Zeit?
Oh ja, der Druck war groß. Aber dafür war es umso schöner, auf die
Okay.
Arbeit zu gehen. Alles gut.
Das glaube ich. Ist immer schön, nach dem Derby-Sieg auf die Arbeit zu gehen.
Ja.
Gerade wenn nur noch Saarbrücker um dich rum sind auf der Arbeit, ne?
Ja.
Das stelle ich mal ja, schräg. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich noch weiter über Relegation sprechen sollen. Wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Wir wissen alle, was so unsere Gefühle diesbezüglich so getrieben haben. Also Achterbahnfahrt hoch 10, das war ja fantastisch. Ich frage jetzt noch so zum Abschluss, Kevin. Punkt 1, warum schaffen wir den Klassenerhalt? Und Punkt 2, wo spielt denn der Kevin Kraus in der nächsten Saison?
Punkt 1, weil wir als Mannschaft sehr gestärkt sind, wissen, was wir können. Wir versuchen natürlich jedes Spiel alles rauszuhauen, immer um die 3 Punkte zu kämpfen. Das schaffen wir natürlich auch die letzten Spiele oder haben die letzten Spiele das geschafft. Versuchen natürlich immer weiterhin eklig zu spielen, dass man weiß, wenn es gegen uns geht, dass man da nicht einfach die 3 Punkte mitnimmt. Und ja, nicht, und dass wir halt ja weiter noch die 40-Punkte-Marke knacken, so schnell wie möglich. Und zu Punkt 2, am liebsten hier beim Betze natürlich.
Sehr schön.
Schöne Antwort.
Ja.
Gut, Sebastian, hast du noch Fragen an den lieben guten Mann?
Nein, ich bin dann durch mit meinen Fragen. Sei nur du hast noch.
Schau auch, Kevin, hast du noch Fragen an den Saarbrücker?
Ich habe noch so keine Fragen, außer dass es sich natürlich bestimmt schwer lebt dort.
Ja, wenn es dann gerade
Als FCK-Fan
ja,
bestimmt.
wenn es dann gerade um Fußball geht, das ist eigentlich okay. Aber gut,
Okay, sehr
da wir ja
schön.
momentan noch eine Liga höher spielen, ist alles fein.
Ja, von mir aus können sie auch aufsteigen, dann gibt es noch ein Derby. Da hat man auch nichts dagegen.
Genau.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Naja, gut. Dann, Kevin, vielen Dank für die Zeit.
Genau.
Bitte, bitte. Danke für die Einladung.
Hat uns sehr gefreut. Wir drücken die Daumen natürlich für Samstag.
Genau.
Dankeschön. Und euch viel
Alles klar.
Spaß. Ne?
Dankeschön.
Alles klar. Danke dir.
Also, bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao. Gut, das war Kevin Kraus. Vielen lieben Dank, Kevin, nochmal. Und natürlich danke an Rossi, der Mann mit der Technik, der Mann hinter der Technik.
Herzlichen Dank, Kevin Kraus, dass du mitgemacht hast. Und auch gerne, und auch ein großes Dankeschön an Rossi, der das überhaupt ermöglicht hat. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei dir, Marc.
Hat sehr viel Freude gemacht. Und natürlich auch an euch fürs Zusehen, zu hören. Und bei dir, Sebastian, ein bisschen.
Genau, was tippst du noch für Samstag gegen Kiel?
Also jetzt nach dem Gespräch mit Kevin Kraus tippe ich irgendwie so 18-0, ganz klassisch eigentlich.
Natürlich. Hey,
das Interessante, das haben wir jetzt natürlich nicht vorher irgendwie noch mit reinbekommen, ne? Aber ich habe mir heute die PK angeguckt, natürlich von uns, aber interessant, wie früh der Dirk Schuster denkt, dass Journalisten Feierabend mache. Aber auch so, weißt du, ja, irgendwie so um 11 Uhr, schönen Feierabend.
Ja.
Ich bin doch gar nicht richtig wach. So, nee, so. Scherz beiseite. Was wollte ich jetzt? Siehst du, zu viel Blödsinn wieder gemacht, Mensch.
Und du hast von der PK
aber
geredet.
Auch von der Kieler habe ich mal natürlich auch die PK angeguckt. Also, sie wirken sehr entschlossen, beide Mannschaften. Aber ich bin mir sicher, dass wir, und das ist jetzt ohne Vereinsbrille, dass wir das durchaus schaffen. Also da, ich tippe ein, Kiel ist allerdings sehr unangenehm zu spielen, ne? Aber ich tippe. Ich
wollte gerade sagen, also.
Ja, klassisches 2-1. Aber das wird hart. Also es könnte auch auf 1-1 hinauslaufen. Aber ich bleib dabei. Ich bleib bei 2-1. Was tippst du?
Ja, also Kiel davon echt nicht unterschätzen. Also gerade auch im Hinspiel. Das war schon ein starker, starker Gegner. Und auch vor allen Dingen in der Offensive fand ich die sehr stark. Von daher muss man da sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, aber trotzdem. Ich habe das Spiel in Fürth beispielsweise gesehen. Also gegen Fürth. Also der Fürth hat halt in der zweiten Halbzeit einfach aufgehört, mit allem, so gefühlt. Und wenn du den Gegner einlädst, und dann fängst du da halt, ne, was ein.
Ja, aber Kiel darf man auf keinen Fall unterschätzen. Da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert, von daher. Aber trotzdem tippe ich auch auf den Sieg. Wenn du 2-1 tippst, dann tippe ich einfach 3-2, fertig. Was soll das?
3-2. Das sollen die, na gut, gut, jetzt haben wir es ja gehört, Kevin, ne? Wer sollen die Tore machen? Köln macht so Löwen. Nee, aber ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt haben wir beide noch getippt und jetzt machen wir Feierabend. Wünschen euch natürlich oder hoffen, ihr habt Spaß gehabt mit der Episode, auch wenn da jetzt zum Schluss vielleicht zu dumm gequatscht haben. Genau. Und Sebastian, deine übliche Signatur noch.
Genau, ciao, und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Ja, wo bist du dann in Social Media zu finden? Jetzt habe ich das extra auswendig.
Ach so.
Und ausgerechnet. Ausgerechnet heute.
Ja, wo bist du dann bei Social Media zu finden?
Instagram Litz_Mark, auf Twitter Mark_Litz, auf YouTube @MarkLitz, also youtube.com/@MarkLitz. Und wo bist du zu finden?
Bei Twitter @roterteufel und bei Instagram @roterteufel.fck.
Und unser Podcast ist ebenfalls auf Instagram @unserstörpod. Und auf Twitter sind wir?
Bei Twitter sind wir @unserstörpod.
Auf Instagram sind wir?
Unserstörpod_podcast.
So sieht's aus, alles klar, bis dann, bleibt gesund, tschüss.
Ciao.